Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Als Umweltfachfrau hat sich die Journalistin Katrin Hartmann schon besten Ruf erschrieben in mehreren erfolgreichen Büchern über Greenwashing, das Artensterben und die Verantwortlichkeit der Industrie für Umweltprobleme. Jetzt hat sie sich der Energiepolitik zugewandt in ihrem neuen Buch Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. So heißt das Buch. Und Katrin Hartmanns These ist, statt ja die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, würden die Maßnahmen Deutschlands gerade jene Krise befördern und verschärfen. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hartmann.
Guten Morgen.
Bleiben wir mal beim dramatischen Bild vom Öl ins Feuer. Das ist ja nie gut. Also erstmal ganz allgemein, wer gießt denn Öl ins Feuer? Die Politik, die Industrie oder beide zusammen?
Beide zusammen. Die Industrie natürlich, weil sie an ihrem Kerngeschäft festhalten will, das wesentlich mit fossiler Energie betrieben wird. Insbesondere natürlich die Öl- und Gasindustrie, die Interesse daran hat, an diesem sehr, sehr lukrativen Geschäft festzuhalten. Aber natürlich auch die Politik, die es nicht schafft, eine ökologisch und sozial gerechte Klimapolitik zu machen, sondern diese Industrie am Leben hält mit verschiedenen Scheinlösungen, die auch zum Teil aus der Industrie selbst stammen. Genau.
Sie haben nun ein wirklich sehr bildreiches Buch geschrieben, das sich auch so an den Kapiteln schon ablässt. Das sind nämlich ziemlich prägnante Überschriften. Der Kohlenstoffkolonialismus, der Phantomklimaschutz, die Sabotage oder im Bauch der Bestie. Wer ist denn diese Bestie?
Die Bestie ist eben die besagte Öl- und Gasindustrie. Und der Bauch der Bestie liegt in Port Arthur in Texas, südöstlich von Houston an der Golfküste. Und dort hat mich der Aktivist John Beard durch diesen Bauch der Bestie geführt. Das ist ein Ort, der laut dem UN-Fachmann David R. Boyd zu den schmutzigsten Orten der Welt gehört. Dort sind zwei der größten Ölraffinerien der USA beheimatet. Da reihen sich petrochemische Anlagen eine an die nächste. Das sind 13 petrochemische Anlagen, die Dünger, Plastik und sonstiges mit viel, viel Giftausstoß produzieren. Die Menschen, die dort leben, die leben Zaun an Zaun zu diesen Industrieanlagen. Es sind vor allem People of Color. John Beard selbst ist Afroamerikaner, dort aufgewachsen, neben einer Ölraffinerie groß geworden. Und die Krebsraten sind exorbitant hoch, viel, viel höher als der Durchschnitt in den USA, weil die Umweltauflagen für diese Unternehmen sehr, sehr gering sind oder sie dagegen verstoßen, nicht kontrolliert werden. Und wenn man da ist, ich war da letztes Jahr um die Zeit, also ich glaube heute vor einem Jahr war ich dort in Port Arthur. Es war 40 Grad heiß. Es war der Hitzedom, der sich da über die USA gestülpt hat. Man konnte einfach die Klimakrise spüren, man konnte das Gift spüren, die Augen brennen, der Hals juckt und kratzt. Und man kriegt einfach einen Eindruck davon, was diese fossile Industrie in Wahrheit ist. Das ist nicht nur einfach eine Industrie, die was herstellt, was klimaschädlich ist, sondern die extrem menschenverachtend agiert, was sich eben in den USA als Umweltrassismus dann bemerkbar macht. Und das ist wirklich ganz erschütternd zu sehen.
Also mir ist es schon ganz anders geworden beim Lesen dieses Kapitels, wo Sie sehr, sehr ausdrucksstark die Autofahrt dorthin schon schildern. Aber Sie haben erst den Namen John Beard genannt, diesen Aktivisten. Wer ist das nochmal genau? Wie haben Sie den kennengelernt?
Ich habe John Beard, also wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Er hat nämlich, das Besondere ist, er hat selbst viele Jahre in der Ölindustrie und petrochemischen Industrie vor Ort gearbeitet, bis er festgestellt hat, die Menschen rundum werden krank. Die Nachbarin ist an Asthma gestorben, als sie im Urlaub waren. Die Mama war herzkrank. Und mittlerweile kennt dort jeder irgendjemand, der Krebs hat oder daran gestorben ist. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wir in den Fabriken wissen, kriegen Schutzkleidung, wir wissen, womit wir es zu tun haben. Aber alle Menschen außenrum nicht, die sind dem ausgesetzt. Und seitdem ist er eben Aktivist. Ich habe angefangen zu recherchieren zu diesem Buch und wollte wirklich einmal versuchen, diese Öl- und Gasindustrie in ihren ganzen Auswirkungen anhand von Menschen, die darunter leiden, zu erzählen. Und da bin ich relativ schnell auf eben John Beard gestoßen. Unter anderem auch deshalb, weil John Beard ein Aktivist nicht nur gegen die Öl- und Gasindustrie ist, sondern für das relativ neue Projekt des LNG-Exports, insbesondere nach Deutschland, also des Flüssiggas-Exports. Und da gibt es eben die Verbindung nach Deutschland. Fracking-Gas kommt von der Golfküste eben nach Deutschland in die LNG-Terminals an den deutschen Küsten.
Da gehen wir jetzt gleich hin, nämlich von der texanischen Bestie kommen sie nämlich genau nach Deutschland, nach Wilhelmshaven. Rammschläge für den Schweinswal, so lautet die Überschrift. Und da schildern sie ja sehr drastisch die Bedrohung dieser Spezies durch das LNG. Terminal, also diese Anlandestelle für Flüssiggas, mein Hintergrund ist, wissen wir alle, dass Wirtschaftsminister Habeck nach der Kappung der Gasleitung durch die Ostsee Nord Stream 1 und 2 schnell Ersatz schaffen musste. Der Minister hat sich natürlich für sein schnelles Handeln gelobt, aber auch eigentlich die Öffentlichkeit, ne? Und Sie sagen hier, ja, alles auf Kosten der Tiere, der Umwelt. Nun erinnern wir uns alle an die Zeit, als es plötzlich hieß, spart Strom, ja, dreht die Heizung runter. Welche Alternative hätte denn die Bundesregierung in dieser Situation gehabt, um die Energieversorgung zu sichern, statt solche LNG-Terminals zu bauen?
Also haben ja dann sehr schnell Unternehmen und Menschen Gas eingespart. Das lässt sich ja jetzt rekonstruieren, dass es diese Gasmangellage gar nicht gab. Dieser Flüssigerdgasimport hat nur einen klitzekleinen Teil, nämlich 7% am importierten Gas überhaupt ausgemacht, auch in diesem Winter. Und es gab sehr schnell Berechnungen von seriösen Instituten, die gesagt haben, Deutschland plant hier eine Überkapazität. Das war das New Climate Institut in Köln, das war das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Christian von Hirschhausen, Claudia Kempfert haben da viele Studien dazu veröffentlicht, dass diese Kapazitäten, die geplant wurden, überdimensioniert waren. Und nun ist es so, dass ein Teil dieser Terminals, jetzt beispielsweise Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel, ja schon viele, viele Jahre vorher geplant waren, es aber sich nicht gelohnt hatte und letztlich gar nicht für die Privathaushalte ursprünglich gedacht waren, sondern für die Versorgung der chemischen Industrie. In Stade und Brunsbüttel sind zwei große Chemieparks und die Chemieindustrie ist ja eine der Industrien, die so wahnsinnig unterm Radar fliegt in Deutschland, die nämlich aber für ein Viertel des deutschen Energieverbrauchs steht und gar keine Sparpläne hat. Und dafür, das hat mir dann auch in einer Frage, die ich an die Bundesregierung gestellt habe, letztlich die Bundesregierung beantwortet, die Industrie braucht das. Und die Chemieindustrie hat da stark lobbyiert, dass sie diese Terminals brauchen. Und sie jetzt kommt nach und nach raus, dass die Kapazitäten gar nicht ausgefüllt werden, dass es dieses Terminal insbesondere auf Rügen überhaupt nicht braucht, dass viel von diesen ganzen Versprechen jetzt in sich zusammenfallen. Und was dafür geopfert worden ist, das ist wirklich dramatisch. Und dieses Beschleunigungsgesetz, mit dem diese Terminals gebaut wurden, es musste keine Umweltverträglichkeitsprüfung geben in so hochsensiblen Gebieten wie eben in der Ostsee oder in der Nordsee, dass es die Bürgerbeteiligung eingeschränkt worden ist, das könnte einfach wirklich Blaupause für die nächsten verrückten Technologien werden und wird auch schon so geplant für Wasserstoff und für die Speicherung von CO2 unter der Erde. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die letztlich auch nur dieser Industrie nützt, weil damit letztlich keine neue fossile Infrastruktur geschaffen worden ist, die jetzt irgendwie befüllt werden muss, weil auch das haben Studien belegt, auf Wasserstoff einfach umstellen kann man die nicht und die Schwimmenden gar nicht. Und das hat mich wirklich sehr erschreckt bei der Recherche, wie mit Menschen umgegangen wird, wie über alle Bedenken hinweggefegt wird, wie über alle Belege hinweggegangen wird und wie wirklich mit einer schon auch wirklich Gewalttätigkeit da Fakten geschaffen worden sind, obwohl einfach wirklich so schnell klar wird, was jetzt sich wirklich bestätigt, dass es in diesem Ausbau nicht nötig war und dass Fakten einfach so ignoriert werden. Das hat mich wirklich echt, ja, verstört, kann ich sagen.
Apropos Menschen, Umweltrassismus und Profit heißt ein weiteres Kapitel in Ihrem Buch. Und dann sind wir wieder in Texas, in Freeport, wo es um den Ausbau eines Tiefseehafens geht, für den Anwohner aber überwiegend Schwarze umgesiedelt werden müssen. Das ist für Sie Umweltrassismus?
Das ist, also es beginnt ja schon früher, letztlich geht es in dieser Gegend, insbesondere in Louisiana, also da über der Grenze, hat dieser Umwelt ja Rassismus fängt ja schon früh an. Der fängt letztlich zur Zeit der Versklavung an und hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Als nächstes kamen die rassistischen Segregation-Gesetze und dieses Viertel in Freeport, das auch eingekeilt ist von riesigen Industrieanlagen. Dow Chemical ist dort gestartet, also hat eine riesen Fabrik, da ein riesiges BASF-Gelände, Industrieanlagen größer als der Ort selbst. Und in diesem Viertel, das zwischen diesen Industrieanlagen eingekeilt ist, wurden durch diese Segregation-Gesetze, durch diese rassistischen Gesetze wurden die People of Color, die schwarzen Menschen hingezwungen. Und das nächste ist, dass jetzt dort LNG-Export-Terminals stehen und dieser Tiefseehafen da ausgebaggert werden soll. Und sie sind die Ersten, die dort über den Tisch gezogen werden, denen gedroht wird, sie werden so oder so enteignet, die umgesiedelt werden in viel schlechtere Wohnungen, wo sie von Überschwemmungen und Hurricanes viel stärker bedroht sind. Und das betrifft einfach diese Bevölkerungsgruppe, die an sich schon unter dieser ganzen petrochemischen und fossilen Ausdehnung leidet. Und das ist das, was man als Umweltrassismus bezeichnet. Also es geht, das Erschütternde, was ich da gesehen habe, ist, dass es wirklich diese eine Linie gibt, Versklavung, Segregation, Umweltrassismus. Und die Menschen kriegen keine Jobs dort. Die Krebsraten eben genau unter People of Color, in dieser Bevölkerungsgruppe ist höher als bei anderen. Die Gesundheitsversorgung ist miserabel und das ist wirklich, wirklich scheußlich mit anzuschauen, weil die Menschen dort einfach, weil auch die Industrie einfach davon ausgeht, und das ist das Tragische daran oder das Erschütternde daran, dass die Industrie natürlich an solche Orte geht, wo sie vermutet, dass die Menschen sich nicht wehren. Aber das ist Gott sei Dank vorbei. Die Menschen stehen auf und wehren sich.
Frau Hartmann, Ihrem Furor entspricht Ihr Buch. Und wenn man es liest, allerdings muss man sagen, also zu 80% oder zu 85% denkt man, um Gottes Willen, alles ist im Eimer. Das wird nie wieder was. Etwas hoffnungsvoller habe ich dann Ihr Kapitel begonnen, jenseits der Opferzone. Das ist sozusagen Ihr Nachwort eigentlich. Gibt es, Sie haben jetzt noch genau eine Minute Zeit, uns ein bisschen Hoffnung zu machen.
Ja, mir machen die Menschen, die ich getroffen habe, Hoffnung. Ich war mit John Beer zusammen auf Rügen vor 3 Wochen. Dort hat er und eine Elida Castillo auch aus Texas eine Policy-Tour gemacht und dort den Protest gegen die LNG-Anlagen unterstützt. Und da dabei zu sein, wie John Beer da steht und die Menge anpeitscht und sagt, we're gonna win this. Das ist so großartig. Wir werden das gewinnen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als das zu gewinnen. Das ist wahnsinnig ermutigend, auch zu sehen, wie gerade dort die Menschen, die eben wirklich aus Graswurzelbewegungen von ganz unten kommen, zu sagen, wir lassen uns nicht mehr zu Opfern machen. Wir haben andere Ideen, wir wollen anders leben und wir wehren uns jetzt. Dem kann man sich nur anschließen. Das ist irre ermutigend und ich hoffe, ich habe das ermutigend genug beschrieben, weil mich hat das wirklich, ich denke da jeden Tag dran, seit ich da war. Und das gibt mir Mut und Hoffnung und Kraft, obwohl ich auch immer vor Ort sehe, wie alles grässlich ist. Aber es sind immer und überall Menschen da, die es anders machen und andere Menschen bewegen und anderen Menschen helfen.
Öl ins Feuer, wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt. Das ist das neue Buch von Katrin Hartmann, jetzt im Rowohl Taschenbuchverlag erschienen. Vielen Dank Ihnen, Frau Hartmann, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Danke.